Among the gods or planets, Mars stands for courage, because he makes men more brave. When Mars is dominant at a man's birth, he bestows greatness of soul and a fiery nature. If Venus comes close, she does not limit the great soul's courage bestowed by Mars, but restrains his inclination to anger. She seems to make Mars more gentle and thus subdues him. When Mars approaches Venus, he renders her impulse more ardent by his own heat. We attribute to Mars voices that are quick, sharp, fierce, and menacing.
Infrangibilis magnanime, magnipotens fortis demon. Armis caudens, mortalicita muli percussor. Mars rex, dolissone, nece infectus semper. Sangue peremptorum gaudens, bello conturbans orrende. Qui desidera sensibusque et lanceis pugnam in continam. Contentionem rapidam remite laborem dolore animum afficientem ad desiderium autem annue veneris crapulasque luei per mutans fortitudine marmo Ceres. Pacem desiderans almam, felicitatis datricem.
Und Ficino kommt zu einem wirklich erstaunlichen Ergebnis. Ficino sagt, dass auch die Bilder von den Dingen materiell sind. Dass auch die Bilder von den Dingen materielle Qualität haben. Mit Materie vermischt sind, etwas weniger, aber trotzdem in irgendeiner Form materiell sind. Und dass es genau diese Ähnlichkeit in der Materialität ist, die sich in einer Form ausdrückt, die das Objekt wirkungsmächtig macht. Das führt uns jetzt in einen scheinbar ganz unglaublich abstrusen Bereich der Renaissance-Philosophie, nämlich, und da kommt also der Spekulant hinein, in die Frage, welche Rolle der Spiegel oder das Abbild tatsächlich hat. Nicht so wie bei uns, also nicht so wie in den heutigen Diskursen, war in der Renaissance völlig geklärt, in welcher Form Bilder in Spiegeln existieren. Und hier kommt jetzt sozusagen eine Metapher herein, die ganz wichtig ist für Ficinos Abbildtheorie. Ficino sagt nämlich, dass die Objekte, die wir in Spiegeln sehen, und damit ist er nicht alleine im Übrigen, dort eine Art von Eigenleben führen. Die Dinge sind nämlich im Spiegel. Der Spiegel funktioniert nämlich genauso wie ein wohldisponiertes Naturding. Das ist eine Phrase, die er aus Plotin, aus den von mir zitierten Stellen hat. Der Spiegel ist nämlich genauso wie ein wohldisponiertes Naturding, das eine bestimmte Form fängt. Der Spiegel kann jede Art von Form reflektieren, aber es ist nicht bloß Reflexion, sondern im Spiegel bleibt das Naturding sozusagen in einer geminderten Form und in einer veränderten Form gegenwärtig. Verändert ganz klar, weil selbst die einfachsten Spiegel seitenverkehrte Bilder von sich geben. Dass der Spiegel hier in solchen Zitaten eng geführt wird mit dem Uterus und mit einer Metaphorik von Gebären und Kontrolle über Geburt und Tod und daher Kunst ununterbrochen eng geführt wird mit einer bestimmten organischen Metapher von Entstehung von organischem Leben, scheint mir auch einer der fremdartigsten, aber gleichzeitig bezeichnendsten und bedeutendsten Aspekte dieses Diskurses zu sein. Das heißt, die Bilder bleiben im Spiegel, führen dort ein Eigenleben, verändern sich dort und kommen dann anders wieder raus. Sie sind dort sozusagen gemindert, in einer geminderten Form vorhanden. Sie werden von einem Spiegel aufgefangen und so wie in einem Uterus entwickeln sich, oder wie in einer Petrischale würden wir heute sagen, entwickeln sich die Bilder im Spiegel unter Umständen weiter. Das sind natürlich unglaubliche magische Vorstellungen, die hier unglaublich fremdartige Vorstellungen, mit denen uns Ficino hier konfrontiert. Er kann sich da auch wieder auf einen Neuplatoniker der Spätantike beziehen, nämlich auf ein Werk, das ganz intensiv in der Renaissance studiert worden ist. Das ist Synesius De Insomnis, also das ist die Abhandlung über die Träume von Synesius, eine heute sehr obskure Schrift, in der genau diese Traumtheorie vorgetragen wird. Das Interessante ist, dass sie bei Ficino gleichzeitig aber auch auf einem, also bei Synesius dient diese Theorie dazu, um zu erklären, wie uns Träume oder Bilder, die wir in Träumen haben, Reflexionen von letztlich Alltagserlebnissen, wieder dazu bringen, dass wir, sagen wir mal, in der Nacht in Angst aufwachen oder aus diesen Bildern bestimmte Handlungsmotivationen generieren. Das heißt, inwiefern diese Bilder einen eigentlich sprachlichen Charakter haben, der auf uns zurückwirkt. Und hier sind wir jetzt dann sozusagen bei einer praktischen Anwendung, die Ficino in den Symposium-Kommentar hineinliest. Er sagt nämlich... in den Sophistes-Kommentar natürlich, nicht im Symposium-Kommentar gibt es auch solche Stellen, aber der ist nicht so wie... Er sagt, es ist, als ob die Bilder und die Schatten eine Natur aufgrund ihrer selbst hätten, die in die Dinge hineinreicht und diese gegenseitige Sympathie kann durch eine Kunst der Spiegel erzeugt werden. Magier, Leute, die in der Lage sind, solche Bilder zu erzeugen, solche Trugbilder zu erzeugen, sind genau die Leute, die in der Lage sind, Artefakte herzustellen, seien es sprachliche Gebilde, seien es Illusionen oder seien es tatsächlich Kunstwerke. Kunstwerke sind bewusste Täuschungen. Wir denken nur an die Erfindung der Zentralperspektive, die gleichzeitig als sprachliche Konstrukte gelesen werden können und auch gelesen werden sollen. Nicht? Also in den Renaissance-Diskursen geht es ständig um eine Übersetzung des Sprachlichen ins Bildliche und umgekehrt. Weil die damalige Bewusstseinstheorie sagt, dass sich das Bewusstsein in Bildern ausdrückt. Dass unsere Fantasie eine bildgeleitete Fantasie ist. Und Fantasie ist hier jetzt nicht gemeint im Sinne von Phantasma, sondern von bildlicher Vorstellungskraft und Erinnerungskraft. Und genau diese wird jetzt nun durch eine spekulierende Kunst im wahrsten Sinne des Wortes, für die die Magier besonders berühmt sind, geleitet und strukturiert. Also Michael Allen, der über diesen Sophistes-Kommentar herausgegeben hat, hat dann einmal sehr schön geschrieben, "The magician has the knowledge and ability either to employ a mirror, to concentrate and direct rays, or even in a mysterious way to use himself as a mirror." Also der Magier wird sozusagen selber gleichzeitig, ist nicht nur jemand, der unglaublich genau und konzise in der Lage sein muss, optische Täuschungen hervorzurufen, sondern der auch in der Lage sein muss, bestimmte Imagines, Signa, die ein Eigenleben führen, Zeichen, die ein Eigenleben führen, woanders hin zu projizieren. Ficino sagt auch, dass ein Magier im Kommentar zu Plotin, sagt Ficino selber, dass ein Magier in der Lage ist, und jetzt komme ich sozusagen zum springenden Punkt, maligne kosmische Einflüsse, also genau jene Figure, zurückzuwerfen, wie mit einem Brennspiegel. Oder wie ein Brennspiegel in der Lage ist, andere Gebäude, sagen wir mal, zu entzünden, dadurch, dass die Sonnenstrahlen umgeleitet werden. Der Brennspiegel hat eine lange Konjunktur in der europäischen Geistesgeschichte. Es gibt also auch diese berühmten Sagen seit der Antike, dass das als strategische Waffe verwendet wurde, nicht?
Saturn is the highest, most exalted and stable of all the planets. He cannot easily signify the common lot of the human race. Rather an individual set apart from others, divine or brutish, blessed or bowed down with extreme misery. However, Plato placed the higher part of the soul under the authority of Saturn, that is, in the realm of mind and divine providence. He refers to the mind which simply contemplates by the name of Saturn. In his view, life lived under this ruler, both in public and private, is golden, that is precious, shining, and eternal. Furthermore, the man who is deeply moved to penetrate with great precision all the most secret things should know that he is not only influenced by Mercury, but also by Saturn. Under Saturn's leadership also are all those who persevere unremittingly to the very end of study, forsaking all other pursuits. We attribute to Saturn voices that are slow, deep, harsh, and plaintive.
Im Rahmen einer Zeichentheorie, die ich jetzt versucht habe zu skizzieren, tritt eine Person auf, der Renaissance-Magier, und ich sage das geschlechtsspezifisch, weil die Renaissance-Magier mussten sich ganz abgrenzen von jenen meistens Frauen, die also populär, die sozusagen tatsächlich diese Heilkunst mittels Amuletten und Kräutern und anderer magischer Besprechungen durchgeführt haben, ohne eine Theorie zu haben. Hier entwickelt sich eine Theorie der Renaissance-Magie, die tatsächlich auch künstlerische Gebilde versprachlicht und gleichzeitig auch in diese Sprachbeherrschung oder versucht zu zeigen, inwiefern der gewandte Umgang mit Druckbildern, die ein Eigenleben führen, die selbst materiell sind, wenn auch weniger materiell als die Körper, die sie repräsentieren, wie der zu einer handlungsermächtigend ist, wie der in der Lage ist, tatsächlich Künstler, nicht nur auf künstlerischem Gebiet, sondern natürlich auch auf politischem und jeder Art von affektivem Gebiet einen Umgang mit der Welt, einen manipulativen Umgang mit der Welt erlaubt. Ich denke, also diese Figur des Renaissance-Magiers ist in den letzten 50 Jahren in der Forschungsliteratur ziemlich genau untersucht worden und meistens einer unglaublichen romantischen Erhöhung unterlegen. Nicht? Also es setzen sich natürlich sofort die romantischen Konzepte aus dem 19. Jahrhundert und alle Bram Stoker-Fantasien, mit denen wir doch irgendwie mehr oder weniger sozialisiert worden sind, auf eine solche Figur drauf. Ich denke, meine Lesung dieser Figur des Magiers ist viel eher eine, dass solche übertriebenen und übersteigerten Fantasien von Wirkungsmächtigkeit, von Sprache und von Zeichen und von Ordnung im Allgemeinen und strategischer Ausnutzung von Ordnung eigentlich ein Indiz dafür sind, dass genau diese Ordnung und genau diese Beherrschung von Materie, genau diese Beherrschung von verkörperter Welt eben zusehends und offensichtlicherweise verloren geht. Es ist also eigentlich eher ein Ausdruck dafür, dass die Dinge nicht mehr beherrschbar sind, dass solche Theorien über die Möglichkeit von Materiebeherrschung, von künstlerischer Beherrschung, von künstlicher Beseelung auftauchen. Das ist vielleicht auch sozusagen Fußnote, eine diskutierenswerte Frage in der gegenwärtigen Debatte über Genetik. Das nur so am Rande. Diese eigenartig halb materiell, halb geistigen Imagines, diese Bilder, diese Formen, mit denen also der Renaissance-Magier umgehen soll und kann und die also ein Eigenleben führen können, das unter Umständen sogar die Wirkungsmächtigkeit der realen Dinge übersteigt, in der Täuschung, in der strategischen Täuschung, genau diese Imagines sind allerdings bei Marsilio Ficino, dem aufrechten Neuplatoniker, natürlich ontologisch, metaphysisch auf einer viel tieferen Stufe als die realen Dinge. Die Beeinflussung durch Bilder der realen Dinge hat sozusagen immer den Vorbehalt, dass hier eigentlich mit Täuschung und Trug gehandelt und gearbeitet wird. Also genau jene Rückkehr, und jene Aufstiegsmetaphorik, die so charakteristisch ist für den Platonismus, genau diese Aufstiegsmetaphorik wird hier noch einmal reproduziert, und es geht ja eigentlich nicht darum, sich in den Druckbildern zu verehren, sondern zurück zu den eigentlichen Formen und den Ideen aufzusteigen. Ich möchte diese Ausführungen damit abschließen, dass am Ende der Periode, am Ende der Renaissance, dann also Figuren auftreten wie Giordano Bruno, die also sozusagen eine genau gegenteilige Position einnehmen, die eigentlich sagen, was man tun muss, ist, man kann den Trugbildern nicht ausweichen. Sie sind konditionierend für unsere Psyche, weil unsere Psyche selbst bildhaften Charakter hat. Und das Einzige, was wir daher tun können, ist sozusagen alle selber zu Magiern werden, beziehungsweise diese Trugbilder, denen wir alle ständig ausgesetzt sind, zu manipulieren. Und zwar in einer möglichst avancierten strategischen Art und Weise. Und in einem Theaterstück von Giordano Bruno, seinem ersten veröffentlichten Werk, dem Candelaio, tritt nun also genau so eine Figur auf, nämlich ein Maler, der ein ganz komplexes Intrigenspiel schmiedet, nur um eine heimliche Liebe zu erfüllen. Also der erzeugt sozusagen absichtlich dauernd Trugbilder, ist aber selber in einem emotionalen Zusammenhang, dem er auch nicht auskannt, der ist sozusagen selber in einem täuschend emotionalen Zusammenhang mit seiner Welt, mit seiner Umwelt. Aber das Einzige, was er kann als Maler, als Meisterillusionist, ist diese halbkörperlichen, halbgeistigen, halborganischen, halbbeseelten Bilder besser manipulieren als die anderen. Das heißt, das Trugbild, das dann in der Epoche darauf so wichtig wird, und die zentrale Stellung des Trugbildes, des nicht hintergehbaren Trugbildes, die bereitet sich hier schon vor. Ich denke, um jetzt hier also nicht auch ewig weiter zu sprechen, ich denke, dass genau diese eigenartigen Bildtheorien, die so stark auch auf organische Zusammenhänge und auf Herrschaftszusammenhänge, Beherrschung von Natur rekurrieren, eben wie gesagt ganz charakteristisch sind für Epochenschwellen, für den Umbruch aus einem mittelalterlich geordneten Diskurs in eine Welt, die also ausgesetzt ist nicht nur den bekannten Entdeckungen, sondern auch einer gigantischen Kommunikationsrevolution, Stichwort Buchdruck, und einer sich unglaublich dynamisierenden Ökonomie. Ich denke oder ich hoffe sozusagen in diesem kurzen Überblick über Renaissance-Zeichentheorie oder das, was die verrückten Renaissance-Platoniker zu Bildern gedacht haben und wie sie Bilder in diesen artistischen Kontext gesetzt haben, also einen kleinen Beitrag geleistet zu haben. Das war die Zusammenfassung eines Vortrags, den ich am 15. Dezember, mein Name ist Sergius Codera, am IWK, am Institut für Wissenschaft und Kunst, im Rahmen des Symposiums Kunst, Zeichen und Technik, organisiert von Wolfgang Pircher und Eva Waniek, gehalten habe. Die Musik stammte von der CD Secrets of the Heavens und enthielt Renaissance-Musik, also passend zum Thema, und zwar Vertonungen aus England von einer Gruppe von Leuten, die sich damit unter anderem beschäftigt, orphische Hymnen, die Marsilio Ficino übersetzt hat, zu vertonen in zeitgenössischer Musik. Ich danke fürs Zuhören und würde mich freuen, Sie wieder als Hörerinnen und Hörer bei der nächsten Folge der Philosophischen Brocken begrüßen zu dürfen.
Divine Music is twofold. One kind exists entirely in the eternal mind of God. The second is in the swift and orderly revolution of the heavens, by which the heavenly spheres and their orbits make a marvelous harmony. In both of these, our souls took part before they were imprisoned in our bodies. 8 tones are produced by the motions of the 8 spheres, and a 9th, one great harmony, arises from all of them, and so we call the 9 sounds of the heavens the 9 muses. Through the ears, the soul receives the echoes of that incomparable music by which it is led back to the deep and silent memory of the harmony which it previously enjoyed. The whole soul then kindles with desire to fly back to its rightful home so that it may enjoy that true music again. It strives wholeheartedly to imitate it on various instruments and in song, because it cannot here enjoy its possession. Remember that song has an extraordinary power to imitate everything, for it reflects the purpose, passion, and words of the soul. It also represents the gestures, movements, and actions of men and their characters. It sets forth all these with such power that it moves both the singer and the listeners to imitate them themselves. By the same power, when it reflects what belongs to the divine world, it raises our spirit up to divine influence in some marvelous way and brings the divine influence down to enter our spirit. When at the right hour you call out to the gods in song, they seem about to answer you like an echo or like a string in a kittara, trembling to the vibration of another which has been similarly tuned. The ancient theologians declare that souls slip into a body by descending through Cancer, the house of the moon, since they come with the desire to produce offspring into a region subject to generation. Hence they named Cancer the portal of mortals. Moreover, Orpheus says, "The moon is pregnant with the stars. The moon is queen of the stars." The moon has a voice, but no song.
Audi, Dea Regina, Lucifera, Diva Luna, Tauri Cornis Mene, Noctu Currens Aeri Vaga, Nocturna, facitenes, puella, bene stellata, luna. Quae crescis et decrescis, feminaque et mas, fulgens equorum amatrix, temporis mater, fructifera, Electris, iracunda, splendoris causa nocturna. Omnispica, vigiliarum amatrix, pulcris sideribus abundans. Quiete gaudens et delectatione beatifica, lucida, letitiae datrix, perfectrix noctis oblectamentum. Astri tenens, lati peple, vagi cursus, sapientissima puella. Veneas, beata, benivola, Pulcristella, lumine tuo micans, conservans tuos supplices, proba.